Herzlich willkommen bei Frau Endlich spricht über Tod und so. Oma Paula hat immer zu mir gesagt, Miriam, du musst mit den Leuten schwätzen. Und das möchte ich hiermit tun. Über Tod, Abschied, Trauer und Humor. Und jetzt Ohren auf, Herz auf und viel Spaß. Reden, reden und reden ist der Schlüssel zum Glück, sagt Petra. Und deswegen passt es natürlich hervorragend zu Oma Paulas Du musst mit den Leuten schwätzen. Petra ist die Mama von Sophie, die mittlerweile 5 Jahre alt ist und mit 3 Jahren an Krebs erkrankte. Wir haben uns im Herbst 2019 auf der Kinderonkologie in Augsburg kennengelernt. Wie die beiden und auch Petras Mann Martin mit der Erkrankung umgegangen sind, hat mich nachhaltig wirklich unglaublich beeindruckt. Und ich bin mir sicher, dass das, was jetzt Petra erzählen wird, wahnsinnig vielen Menschen Mut und Kraft schenken kann. Warum es ein Riesenglück sein kann, ganz unten anzukommen, darüber spreche ich jetzt mit Petra. Viel Spaß.
Ja, ich würde ja mal fast vorschlagen, dass wir auch gleich komplett in die Vollen gehen und ich dich jetzt als allererstes voll aufgeregt. Oh Gott. Also was fragst du mich jetzt als erstes? Also, die allererste Frage, wann du zum ersten Mal mit Tod konfrontiert wurdest.
Boah, die Frage habe ich mir gemerkt, dass du die immer stellst und ich habe überlegt. Und zwar war das gar kein nahestehender Tod eines Menschen, sondern der war vom Dorf, der Mann. Und der ist mit dem Motorrad ums Leben gekommen. Und das waren Freunde von meinen Eltern, aber auch nicht enge Freunde, sondern weitschichtige Freunde. Und da haben wir das dann mitgekriegt und das hat mich so getroffen, also total. Das habe ich so aus der Bahn geworfen. Ich habe als kleines Kind dann echt oft so Angst gehabt. Oh Gott, Mama, muss ich jetzt auch sterben? Und
wie alt warst du?
Ich würde sagen 8. Und es ist immer wieder mal aufploppt in meiner ganzen Jugend dann. Also dann war das Thema wieder ganz lang weg. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt muss ich sterben. Also ich glaube, ich bin an einem Tag schon 5-mal gestorben. Also wirklich so vom Gefühl her. Und meine Mama hat mich dann immer runtergeholt und hat gesagt, ah, so schnell stirbt man nicht. Und ja, das war die Aussage, fand ich immer cool, aber es hat mich irgendwie schon auch beruhigt. Naja, so schnell stirbt man wirklich nicht, haben wir dann immer gedacht.
Ich habe mir als Kind sehr oft meine eigene Beerdigung vorgestellt. Mhm. Hattest du das auch?
Nee. Das war für mich eher immer so ein riesen Angstbrocken. Ich habe mir dann immer gedacht, oh Gott, ich sehe nie wieder eine grüne Wiese oder ich kann mir nie wieder die Haare waschen. Ja, so alles so, oh Gott, nie wieder die Sonne und alles, ja, so endlich einfach.
Aber Haare waschen finde ich super, ja. Dass du das als Gedanken hast. Ja. Ja gut, nie wieder das tolle Shampoo benutzen. Das kann ich nachvollziehen, wenn es so gut riecht.
Ja, oder ja, das fand ich schon. Und da habe ich dann parallel dann später unser Trauzeuge, der hat sich das Leben genommen. Und da habe ich mir ganz oft, also der hat nur duscht vorher. Ach. Das klingt also echt krass. Und da habe ich mir immer beim Duscheputzen gedacht, ist der jetzt in die Dusche gegangen und hat gedacht, ich dusche jetzt bewusst das letzte Mal. Und bei unseren Trauzeugen hat niemand was gemerkt. Gar niemand. Ja, verrückt.
Also könnte man jetzt sagen, dass du eigentlich relativ lange verschont warst mit Thema Tod, Abschied oder Krankheit bis jetzt auf die Geschichte in deiner Kindheit und dann deinem Trauzeugen.
Nee, dann ging es eigentlich los nach Sophies Geburt. 4 Monate danach hat mein Mann hat einen Tumor hinterm Auge, auch durch einen blöden Zufall festgestellt und da wusste man lang nicht, ob er gestreut hat oder nicht. Und das war auch noch meine Grenzerfahrung, wo ich dachte, ziehe ich jetzt Sophie alleine groß, stirbt er mir nur weg oder das war ganz schlimm. Und dann einen Monat später hat sich mein Cousin das Leben genommen. Also dann ging Schlag auf Schlag und dann hat meine Mama Hautkrebs gekriegt und dann hat sich unser Trauzeug das Leben genommen und dann ist Sophie krank geworden. Das war in den letzten 5 Jahren.
Wie hast du das jetzt rückblickend alles so verwuppt? Warst du dann wie in so einer Glocke?
Also ich muss sagen, wo das dann bei der Sophie war, ich war immer die zuschauen hat müssen. Ich habe mich immer in der Rolle des Zuschauers gefühlt. Also bei meinem Mann, ich war immer die auf was warten musste und auf ein Ergebnis warten musste. Und ich war nie...
Konntest nicht aktiv jetzt irgendwas machen?
Genau, ich war nie die Selbstbetroffene, was ja natürlich auch gut ist, um Gottes Willen, es will keiner haben, aber... Ich war immer die Position der Wartenden.
Ja, aber das ist eben genau der schwierigste Job.
Ja, genau.
Das Aushalten und
ja.
Und vor allem als Nahestehende. Weil das ist ja zwar als jetzt in meiner Position, wenn ich jetzt zu kranken Menschen gehe, ja, zwar auch, dass ich das mittrage, aber ja auch nur auf eine begrenzte Zeit. Gut, ich habe dann zwar mehrere Schicksale auf einmal,
ja,
aber trotzdem ist es ja nicht meins.
Ja, genau. Das habe ich auch gesagt. Alle, die mir wichtig sind, haben Krebs. Mein Mann, meine Tochter, meine Mama. Alle Krebsarten sehe ich als Warnschüsse. Bei meinem Martin, also...
Bei meinem Martin. Ja, das kann ich schon so sagen.
Oh Gott.
Das ist dein Martin.
Gott, kein gar nicht mehr. Ja, da war auch alles gut. Der hat nicht gestreut, der ist da. Der ist inaktiv, aber alles toi, toi, toi gut. Bei der Mama, das war nur ein Fleck. Das konnte man auch rausmachen. Und bei der Sophie habe ich auch, was am Anfang total mein Horrorgefühl war, habe ich jetzt auch so eine Gelassenheit, wo ich weiß, ja, das war scheiße und das war nicht scheiß Zeit, aber jetzt ist alles gut. Also da habe ich so ein inneres, sicheres Gefühl.
Was hatte sie für einen Krebs?
Leukämie.
Und wie hat man das rausgekriegt, dass sie Leukämie hat?
Nur durch einen Husten. Sophie hat einen Husten und war schon müde und schlapp am Abend. Das war ein Wochenende, das weiß ich noch. Und dann sagt sie, Mama, darf ich bitte ins Bett gehen? Und dann denke ich mir, oh Gott, ja klar, geh ins Bett. Und naja, bei einer Infektion ist man auch manchmal schlapp und müde. Und dann bin ich zur Kinderärztin. Und die hat dann gleich die Kamera rein und hat gesagt, die hat irgendwas. Ich soll Sachen packen, ich soll die Taschen packen. Sie überweist mich ins Krankenhaus, aber es kann auch pfeiferisches Drüsenfieber sein. Also, und dann sind wir heim. Ich bin unter Tränen heimgefahren und Sophie wollte auch noch mehr backen am Nachmittag Waffeln. Das war immer ihr Thema dann auch im Krankenhaus. Mama, wir wollten doch Waffeln backen. Und wir sind dann eben ins Krankenhaus und dann haben die Ärzte nochmal Blut abgenommen und dann haben wir gedacht, ja, die sagen nichts. Man erkennt es dann am Blick, man fühlt es dann irgendwie. Und ich weiß bis heute nicht, wieso mir dieses Wort eingefallen ist, Leukämie. Ich sage dann zu der Ärztin, kann es Leukämie sein. Ich weiß gar nicht, warum, das kam mir einfach in den Sinn. Dann sagt sie, ich soll mal warten, so und so. Dann haben wir da ein Zimmer gekriegt und dann kam der Oberarzt rein und ja. Und der hat dann gesagt, ja, dass es Leukämie ist, und aber der hat es so salopp gesagt und das hat mir in dem Moment aber gut getan. Es gibt verschiedene Formen der Leukämie und er hat dann gesagt, wenn es die Wald- und Wiesenleukämie ist, dann werden zu 90% alle Kinder wieder gesund. Und das habe ich nur gehört und dann sind wir schon mit dem Krankenwagen nach Augsburg gekommen. Wir sind dann direkt von einem Krankenhaus ins andere gefahren.
Und das war am 7. Oktober 2018.
19? Ja, Entschuldigung, voll falsch. 19. Meine Rechnerei. 19.
Nein, bist du Professorin für Mathematik? Oder ja. Zahlen?
Boah, ich habe meinen Mathelehrer geliebt. Ich war in Mathe schon gut. Oh,
ja, aber das heißt
gar
nichts.
Nicht so raus.
Hier. Nein, nein.
Aber hallo, ich war in Mathe gut.
Ich schneide alles mit Zahlen raus.
Oh, also 19, Entschuldigung.
19.
Genau, und dann sind wir nach Augsburg gekommen, ja.
Und wie war das so, das erste Mal auf die Station kommen?
Also bewusst auf die Station, da habe ich mir nichts gedacht an dem ersten Tag. Und dann war das für mich im Fernsehen, gab es immer die Serie der Club Roten Bänder, das sind auch krebskranke Kinder. Ich habe mich genau gefühlt wie in der Serie. Das war so, ich konnte es gar nicht ertragen, diesen Blick. Und dann hatte ich meine Tante im Kopf, der Sohn hat sich das Leben genommen und das war auch das einzigste Kind. Die ersten Tage war, und jetzt passiert mir genau das gleiche Schicksal. Jetzt habe ich nur ein Kind. Und das wird mir jetzt aufgenommen. Genau so wie sie. Sie ist auch Erzieherin. Wir haben viele Parallelen in unserem Leben. Und ich dachte, so, und jetzt bist du dran. Und das war ganz schlimm.
Hast du so ein Schuldgefühl gehabt in dir? Oder, weil das ist ja auch oft, dass viele denken, was habe ich falsch gemacht, dass mein Kind krank geworden ist?
Nee, das hatte ich nicht. Mm-mm.
Gut.
Gar nicht. Mm-mm, gar nicht. Ich habe eher gedacht, ich verliere es. Ich habe es ja auch schon im Sarg liegen sehen. Also da hatte ich dieses Todbild schon. Mhm. Und die hat ihre Kuschelrolle und ich habe gewusst, die kommt mit. Nein, habe ich echt oft überlegt, was ziehe ich hier an? Oder wie wird es daheim sein? Lasse ich ihr Zimmer so? Speise einfach zu? Schlafe ich da jetzt immer?
Hast du dich schon mal echt mit den härtesten Sachen eigentlich gedanklich auseinandergesetzt?
Ja, weil das am Anfang für mich so war. Total.
Und für Martin auch?
Der Martin ist bei uns in dem Sinn der Hoffnungsvollere. Also der hat, nein, und das schaffen wir und wir halten da zusammen. der sieht schneller Licht am Ende des Tunnels. Ich werde zuerst so ganz dunkel, sage ich jetzt mal, bis ich mich da rappelt habe. Und dann kann ich das auch anders sehen. Und mit einer inneren, naja, nicht Ruhe, aber...
Vertrauen?
Ja, genau. Ja.
Ich meine, es liegt vielleicht auch daran, dass der Martin halt ja auch seine Geschichte hat mit dem Tumor oder ja. im Auge. Und weißt du, ich kriege ja das auch nie mit, so ja. wirklich, wie das dann für dich
ja, klar.
ist. Für mich ist das dann völlig normal und dann ist halt jemand Neues ja. und hallo.
Ja, genau.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie das erste Mal war, als wir aufeinander getroffen sind?
Also da warst nicht du dabei, da war nur der Markus und wie hieß der andere Mann?
Der Thies? Der Thiesu?
Ja, genau. Und da hat Sophie gerade den Hickey gekriegt. Und dann waren die auf dem Gang und haben uns einen Luftball geschenkt. Und das war schlimm. Da habe ich gedacht, was, also klar. Aber ich habe euch nie als störend, also als störend empfunden. Und habe mir gedacht, hä, wieso soll man denn jetzt lachen? Also das gar, wirklich gar nie. Und in dem Moment fand ich nur den Luftballon blöd. Also nicht die Tatsache, also die zwei und gar nicht. Überhaupt nicht. Das fand ich schon schön. Die flackt jetzt im OP. Und sage ich schon immer wieder ein sehr impulsiver Mensch. Das ist es schon. Die hat echt alles immer rausgeschrien. Und Schwester Angela war da immer cool und hat gesagt, lieber jetzt. Und dann belastet sie später nie. Und wir haben da echt Horrornächte hinter uns. Wirklich schlimm. Und dann haben sie auch gesagt, die wird wieder so, wie sie war. Und die Gewissheit tut gut.
Das sind ja auch solche Engel da auf Station. Mhm.
Voll. Man wächst wirklich zusammen und das glaubt man am Anfang nicht. Und eine Schwester hat mal gesagt, ja, sie werden zur zweiten Familie. Und ich denke, oh Gott, ihr werdet nie meine Familie, nie im Leben. Ja doch, es ist wirklich so.
Und manchmal sogar noch enger als die echte Familie.
Ja, genau.
Weil die echte Familie dann ja. doch manchmal eher auch noch einen Bogen um einen rum macht oder nicht so ja. richtig drüber spricht.
Und das finde ich auch durch alle Krebserfahrungen das Erschreckendste, die Gesellschaft. Diese Blicke, die man aushalten muss, natürlich, also kann ich auch alles nachvollziehen, da ist viel Verunsicherung auch dabei, aber das ist ganz schlimm. Das war auch dann mit meinem Mann, wo das war, dann sind wir einkaufen gegangen, wie mitleidig einen die Leute manchmal anschauen. Das ist echt schlimm.
Ich finde es wahnsinnig schwer, wie man sich da verhalten soll. Hast du da einen Tipp? Oder zumindest mal sagen, was gar nicht geht?
Ich habe so... Also Erfahrungen beider Seiten gemacht. Also ich habe es immer sehr schön empfunden, wenn man einfach mit mir gesprochen hat. Ganz normal weitergesprochen hat. Das Thema nie tabuisiert hat. Also das finde ich schon wichtig. Aber einfach immer mal nachgefragt hat. Oder wenn man mir nur daheim erzählt hat, mir färben gerade Eier. Also so die Alltagsgeschichten, wie das weitergeht. Weil dann kann ich mal auch an den Alltag denken. Das fand ich voll hilfreich. Aber es klingt jetzt echt gemein. Aber was ich nicht verstehen kann, ich hatte Freundinnen, wir haben uns einfach, also unsere Wege haben sich getrennt, wir waren nicht zerstritten, gar nichts. Und auch von denen kam eine Karte. Wir hatten seit über 5 Jahren keinen Kontakt mehr, also nicht mal an Geburtstagen. Das hat sich einfach auseinandergelebt. Und die haben mir dann eine Karte geschrieben. Und das fand ich, Mama hat immer gesagt, du bist so hart, aber ich fand es nicht richtig, klingt auch falsch, aber ich fand es einfach doof, weil ich mir gedacht habe, mein Leben hat dich 5 Jahre lang nicht interessiert und dann passiert was und dann meldest du dich. Für mich war das so falsch, das hat sich so falsch angefühlt. Und ich mir dachte, warum denn jetzt? Und jetzt ist das Ganze, sage ich mal, ein Jahr her. Und jetzt höre ich ja wieder nichts von dir.
Also es war dann quasi ein kurzes Aufflacken
ja, genau.
der Freundschaft in der Krisensituation, wo man dann ja. auch das Gefühl hat, machst du das jetzt nur, weil das quasi wie Bild-Zeitungsleser ist oder so am Unfall vorbeifahren. Oh, was ist da los? Was ist da passiert?
Genau. Und so hat es sich angefühlt, so sensationsgeil. Ich will die Infos jetzt aus erster Hand und du sagst mir jetzt, wie das passiert ist und wie man das festgestellt hat. Und dann bin ich aber mit meiner Information gesättigt und dann verschwinde ich wieder aus deinem Leben. Ich finde auch die Frage, wie geht's dir? Naja, die kann ich stellen, weil es eine normale Floskel ist oder weil es mich wirklich interessiert. Und dieses wirklich interessieren, da schauen viele ja schon gar nicht mehr hin. Weil sobald ich nicht sage, mir geht's gut, naja, wollen die das eh schon immer wissen.
Ich finde es ja selber auch wahnsinnig, also wie geht's dir, kann man ja eben so oder so stellen.
Ja, genau.
Und es ist ja auch etwas, was man ganz schwer greifen kann. Es ist ja auch wirklich dann ein Gefühl, wenn jemand fragt, hey, wie geht's dir? Und das wirklich dann auch wissen will und nicht wegläuft. Ja. Wenn es noch ein bisschen ungemütlicher wird.
Und das haben wir schon auch mal, wir waren mit der Sophie mal in der Bücherei und die Damen, wir haben immer netten Kontakt gehabt und du hast gewusst, jetzt schweigen sie. Aber man hat genau gespürt, sie würden gerne was sagen, aber sie wissen jetzt nicht, wie sie anfangen sollen. Da reicht schon irgendeine banale Frage und das Eis wäre gebrochen gewesen. Ich glaube, ich habe dann was gesagt und dann ist man total nett ins Reden gekommen und dann haben sie sich auch traut nachzufragen und dann denke ich mir, ja, warum nicht so?
Ist es dir schwer gefallen, den Schritt dann zu gehen?
Also gar nicht. Ich wirklich konnte in der ganz schlimmen Zeit nicht. Da ist es mir schwer gefallen. Da bin ich mal zum Einkaufen gegangen, da habe ich drei Leute getroffen. Drei Leute haben mich angesprochen und dreimal habe ich Rotz und Wasser geleert. Und dann bin ich heimgekommen und gesagt, Martin, ich gehe nicht mehr einkaufen. Also dieses Mal raus von daheim hat mir überhaupt nicht gut getan. Da wollte ich eh wieder zurück. Und dann, je weiter die Therapie fortgeschritten war, desto besser konnte ich das. Und desto mehr fand ich schöner, wenn dann einfach jemand mal was gesagt hat.
Also das heißt, je mehr ihr in dem Behandlungsprozess wart und ja, je klarer es war, dass es gut ausgehen wird, desto gewappneter warst du quasi für die Außenwelt.
Ja, genau.
Hat sich für dich was verändert in deinem ja, Leben?
Mhm.
Was?
Ich warte auf nichts mehr. Wenn ich heute eine ganze Packung Ferrero-Küsschen mache, kann durchaus vorkommen, dass ich 10 Mal ins Speis gehe, bis die Packung leer ist. Mhm.
Aber wenigstens mit jedem Ferrero-Küsschen Eingang.
Ja, eben. Ich laufe ein paar Schritte, wenn es nicht viel ist. Und auch dem Thema Tod gegenüber, was mir vorher so Angst gemacht hat, wie du das vorher so schön gesagt hast, habe ich jetzt das Vertrauen. Es ist dann einfach so. Also ich habe nicht mehr Angst vor dem Ganzen. Mehr so, ich kann mich in was zurücklegen. Und ich genieße wirklich jeden Tag. Und das habe ich echt auch gelernt. Ich war oder bin, ja, war und bin, beides. So ein Planer, Mensch, ich schreibe mir eine Liste, das steht um To-Do. Wäsche waschen, abstauben, saugen.
Ich auch. Altglas, Altpapier, Biomüll. Damit man möglichst viele Sachen
braucht. Ja, genau. Jeden Hundscheiß sagt man bei uns schon einmal. Betten abziehen, telefonieren, Gutschein kaufen. Ja, auch gut.
Witzig. Aber kannst du das irgendwie, woher kommt es, dass du tatsächlich auch das Gefühl hast, dass du weniger Angst davor hast? Weil das ist ja, was viele nicht kapieren. Es ist ja auch mein Gefühl. Und das ist ja auch der ja, Grund, warum ich diese Energie jetzt aufbringen will, damit ich würde am liebsten die komplette Welt anschreien und sagen, jetzt stellt ja, euch doch dem mal.
Also ich konnte ja früher gar nicht drüber reden. Und wenn meine Mama irgendwas angesprochen hat, ja, sie möchte das mal so und so, dann, Mama, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich habe es ganz schnell abgetan.
Ich auch.
Und mittlerweile, ich frage auch nach, also meine Mama heißt Heidi Marie und Heidi sagt mal. Und dann sage ich, Mama, wie wirst du mal auf dem Grabstein stehen haben? Heidi oder Heidemarie? Das hätte ich früher nie gekonnt. Ich wäre davon gelaufen. Aber ich glaube, das ist wie mit allem. Also A, kann man nichts festhalten. Das macht mir schon manchmal Angst. So Momente, so Glücksmomente oder auch mein eigenes Kind. Ich würde so viel manchmal mir um den Bauch binden. So gefühlt, dass ihr ja nichts passiert. Aber man muss echt auch lernen, loszulassen. Und ja, jeder hat seinen eigenen Weg. Auch wenn es deine eigenen Kinder sind, na klar, man bringt sie auf Meld, man gebärt sie, alles. Aber man muss sie auch dann loslassen. Und je schneller man sie loslässt, desto mehr kommen sie, glaube ich, im Leben an. Und muss auch sagen, mit der Sophie, also da ist ihre kindliche Seele ja toll. Wir reden ganz viel über den Tod. Und wie sie sich das vorstellt. Und Mama, da bin ich ein Engel. Und ich habe schon so Bilder im Kopf vom Himmel. Also ich glaube einfach an den Himmel. Und dass uns da allen gut geht. Ich glaube auch, wenn jemand Krebs hat und dann stirbt, dass der dann keine Beschwerden mehr hat. Also das glaube ich, dass dem dann einfach wieder, ja, dass der sich einfach gut fühlt. Und so reden wir oft mit Mama, geil, dann holst du mich ab oder ich hol dich ab. Oder halt so ganz offen. Und das tut mir schon auch gut, weil sie keine, in dem Sinn noch keine Angst davor hat, weil ihre Angstentwicklung so noch nicht da ist und sie dieses Unbefangene noch hat.
Das ist ja auch unsere Erfahrung, wenn wir mitgekriegt haben, dass da leider nichts mehr zu machen ist. Das war auch sehr schwer mitzutragen, weniger wegen den Kindern, weil die sind eigentlich echt gut damit umgegangen. Weil sie halt sagen, hey, ja, das gehört zum Leben dazu, so sind die Kinder.
Genau so ist es.
Aber es sind halt dann die Erwachsenen, die Eltern, die einem natürlich sehr leid tun und natürlich und dann auch die Großeltern, die sagen, ja, hey, das ist unfair, wir sind dran.
Ja, genau, dass die Reihenfolge einfach nicht mehr stimmt.
Mhm.
Und da hat unsere Kinderärztin, und das stimmt total, die Kinder haben die Krankheit und die Erwachsenen haben das Psychische. Und da fand ich so, das klingt auch scheiße, aber Sophies Alter passend für die Krankheit. Also es klingt doof. Als Baby hat sie ja gar nichts mehr gekriegt. Und je älter, desto mehr wäre das Bewusstsein da gewesen. Und was bei uns immer war, wir haben immer offen drüber gesprochen. Sophie weiß, was sie darf und was sie nicht darf. Sie weiß, sie hat die böse Krebszellen. Sie nimmt ja jeden Abend nur die Tablette hin. Dann sage ich, ja, der schaut nur deinem Körper, ob nur versteckte böse Zellen sind. Und das war immer Thema. Und das finde ich das Allerwichtigste, dass man nichts verschweigt vor den Kindern.
Habt ihr im Krankenhaus angefangen, über den Tod zu reden? Oder kannst du dich daran erinnern, wie du das erste Mal mit der Sophie drüber gesprochen hast, dass das Leben endlich ist?
Also im Krankenhaus nicht. Das kam erst ja danach mal. Und Sophie ist interessiert auch so an Bibelgeschichten. Und da kam das dann. Und von ihrer Cousine ist die Oma gestorben. Und da war das dann wieder Thema. Aber
wie alt war sie da?
Da war sie 4. Also das war in dem Behandlungszeitraum, genau. Und
also Sophie wurde behandelt ab ihrem
dreieinhalbsten
Lebensjahr, genau. Bis zum, oder ist eigentlich jetzt
immer auch noch? Immer noch, ja genau, bis Oktober noch. Dann haben wir nur noch Kontrollen.
Was kannst du denn Eltern mitgeben, deren Kind erkrankt und man die Diagnose gerade gekriegt hat?
Also darüber habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Und wir haben dann auch eine Familie kennengelernt, die sind in unser Zimmer gekommen und wir haben heute noch Kontakt, die Mama, die haben Leukämie, Hochrisiko. Die hat das da klar gesagt gekriegt. Und dann haben wir gesprochen. Und ich habe mir echt dann gedacht, man müsste eine Broschüre machen von Eltern für Eltern. Dass die das so wichtig finden, weil alle Schwestern, alle Ärzte total in Ehren. Aber manches geht auf einer anderen Ebene. Gerade so Infos oder Sophie hatte mit dem Saft immer so Probleme. Ja, das gibt es ja in Tablettenform auch. Aber das sagt einem ja erstmal keiner. Das ist ja logisch, weil die so in ihrem Ablauf drin sind. Das ist ja gar nicht irgendwie böse gemeint. Dann sagt der Martin, das war unser Retter, der Pfleger Martin. Es gibt so Zitronenkapseln, wo du die Tablette durchdrückst, wo es danach Zitrone schmeckt. Ich hätte knutschen können für die Info. Aber halt viel, viel später, wie das wir eigentlich sie braucht hätten. Und solche Infos habe ich immer an die Mütter weitergeben. Und davon lebt man das. Corona macht ja so schwierig. Ja, einfach, wenn man mal sich austauschen können. Das tut so gut. Und das beruhigt total.
Habt ihr so eine Zoom-Gruppe oder so?
Nee, aber es wäre eine gute Idee.
Also das heißt, der erste Impuls von dir wäre zu sagen, sucht Kontakt zu Gleichgesinnten.
Ja.
Und tauscht euch aus und teilt euch mit.
Und ermutigt und aber auch, was ich auch echt wichtig finde, dass man sich auch trotzdem abgrenzt. Also klar, man ist um jeden Tipp mal dankbar, man kann was ausprobieren, aber man darf auch sagen, das passt jetzt zu uns einfach nicht. Und ganz klar sagen, stopp, das ist den ihr Weg und das ist unser Weg. Und auch wenn da die Leukos hoch waren zu dem Zeitpunkt der Therapie, bei uns waren sie total niedrig, egal, unser Weg, euer Weg. Das finde ich so wichtig, dass man sich da nicht mehr Leid aufbürgt, als dass man eh schon tragen muss.
Kann man sagen, dass man in so einer krassen Situation dann auch gezwungen ist, eben dieses leidige Thema Abgrenzung zu lernen?
Ja, und mein Leitsatz war daraus, man kann nicht die Welt retten. Und was ich auch gemerkt habe, das Wichtigste ist unsere Familie, meine zwei und ich. Und ich habe auch gesagt, wir haben uns sofort in die Isolation begeben. Also ich habe niemanden mehr getroffen, da war ja noch vor Corona, niemand, zum Kaffee gar niemand. Und ich habe zu Martin immer gesagt, wenn wir am Schluss zu dritt übrig bleiben, dann war es einfach so. Aber ich wollte für mich das Beste, mit bestem Gewissen die Sophie durch die Therapie bringen.
Und es war natürlich einfach damit geknüpft, sie so wenig wie möglich mit Viren in Verbindung zu bringen. Und weil ihr Immunsystem noch so weit unten war.
Ja, genau.
Was hat dich da so durchgetragen? Oder gab es auch irgendwann so einen Erschöpfungszustand? Hast du mal eine Kur gemacht? Oder wo holst du deine Kraft?
Ja, also. Mich durchtragen hat eigentlich immer Sophie. Die hat mir so viel Kraft gegeben, trotzdem, dass sie so krank war, weil sie so fröhlich auch war. Sophie ist schon so ein fröhliches Kind und da bewundere ich sie wirklich. Und die hat alles mitgemacht. Die ist dann mit ins Krankenhaus gefahren. Natürlich, wirklich, wir hatten ganz schlimme Zeiten. Die hat mich angeschrieben. Du bist die blödste Mama der Welt, das sind Türen geflogen. Die hat mich gehasst. Also gefühlt hat sie mich gehasst. Aber ich wusste, es sind die Medikamente. Und immer diese Zeit, diese Hochzeit, wusste ich, und die kommt wieder. Und wir hatten auch wirklich, da kommt wieder mein Plansystem. Wir hatten viele Abkreuzpläne. Cortisontage, wie viel mal noch Tabletten? Wir kreuzen jeden Tag ab. Den ersten fand Sophie super. Die nächsten Pläne habe ich nur für mich gemacht. Da hat sie keinen Bock mehr gehabt. Also mein Erschöpfungszustand kam tatsächlich erst ganz Ende der Therapie. Es war im Mai letzten Jahres. Da hat man die letzte Chemo vorbei. Und die haben alle gesagt, es kommt nochmal tief.
Für dich?
für Zoffi von den Werten her. Und dann musste man nochmal ins Krankenhaus. Ich habe gedacht, jetzt sind wir eigentlich durch. Und jetzt kam das Tief. Und da waren wir gleich 12 Tage im Krankenhaus. Und es wurde nicht besser. Ihr ging es so gut, aber dann waren die Thrombus wieder weg. Und dann hat man die wieder aufgefüllt, dann waren sie wieder weg. Also diese, so wie sie neu sind, sind sie wieder raus. Bis man dann einen Thrombozytenspender gefunden hat, wo er angeschlagen hat. Und da habe ich mir gedacht, ja, was ist denn noch und warum denn noch? Und da konnte ich dann nicht mehr. Und dann ging es eigentlich ganz lang, ganz hoch. Da hatten wir ein richtiges Hoch. Wir sind heimgekommen, es war einfach nur schön. Dann kam der Higi raus, das war, hat sie mehr wie super mitgemacht. Da habe ich gedacht, das wird ja wieder ganz katastrophal. Gar nicht. Und auch nach dem OP haben wir gedacht, die wacht auf, die schreit. Wir haben das nie als OP betitelt. Bei uns war es immer eine Schlafuntersuchung. Und wir sind daheim und es ging nur noch auf. Und ich mir dachte, wow, cool. Und dann habe ich auch wieder mehr ehrenamtlich gemacht und ich mache so Kindergottesdienst und solche Sachen. Und dann habe ich mir, es war so um Weihnachten rum, dann gedacht, boah, das war jetzt eigentlich echt viel, was da noch nebenzu gemacht hast. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das will ich so ja gar nicht mehr. Aber das war auch leider eine Erkenntnis, die ich halt nicht gleich hatte. Manches muss man ja immer, wird mir immer wieder gespiegelt. Und dann haben wir gedacht, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Aber es hat vorher zu mir passt, also bevor das Ganze war. Aber ich glaube schon, mal verändert sich dadurch schon. Und ich glaube, ich weiß noch klarer, was ich will und was ich nicht will. Und was tue ich mir an und was tue ich mir nicht mehr an. Und was ist es wert und was ist es nicht wert. Und das glaube ich wirklich nach wie vor. Man muss eine Erfahrung so oft machen, oder keine Ahnung, auch bei einem Typ Mann. Man fällt immer wieder auf einen gleichen Typ Mann rein, bis man sich selber oder halt, ja, was verändert. Dann verändert man sich und dann, weil Martin hatte ich immer das Gefühl gehabt, ja, ich bin angekommen. Und ich glaube, so ist es mit anderen Erfahrungen im Leben auch. Man wird immer wieder damit konfrontiert, ob man will oder nicht. Die Gesellschaft zeigt dir so oft den Spiegel und die Umwelt reagiert immer wieder so. Und die machen das nicht, manchmal nicht bewusst und die wissen das ja gar nicht, dass sie dir das widerspiegeln sollen. Und das glaube ich ganz fest sowas.
Was ist für dich das Schwerste?
Das Schwerste und Schönste ist, Sophie groß werden zu sehen. Also das ist total schön und wie sie ihren Weg macht und auch so richtig beschissen ist es, wenn man sie dann loslassen muss. Das ist echt doof. Da merke ich stehe mir da manchmal selber im Weg. Das weiß ich. Ja.
Welche Erkenntnisse hast du bisher aus deinen ersten Lebensjahren gewonnen?
Also aus meinen ersten Lebensjahren habe ich immer das Vertrauen meiner Eltern genossen. Wir durften damals mit 17 alleine nach Italien fahren, im Zug und Urlaub machen. Und ich durfte echt alles. Ich hatte mal ein Experiment mit Silo, Heu und in meinem Zimmer stehen. In so einer Eisschachtel. Ich wollte wissen, was dann nach einer Woche passiert.
Zu dieses neugierig bleiben genau. Oder selber ausprobieren,
genau
so. Machen.
Ja, genau.
Und meine, scheitern.
Ja, genau. Und auch mal Versuche und Irrtum. Und meine alte Chefin hat immer gesagt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Dass man eine Mordsauerei hat. Aber was ist das? Das ist doch gar nicht schlimm. Also die Macht der Gedanken, das ist so Wahnsinn. Und auch was es dann in dem Körper auslöst, auch diese Angst. Sophie hatte zum Beispiel erst einen Spreißel. Ich habe Angst, hat sie gesagt. Dann sage ich, wir lassen doch die Angst gar nicht so groß werden. Wir machen das jetzt einfach, komm. Und das ist ja oft, dass die Gedanken das alles so groß und mächtig machen, obwohl man dem gar nicht Raum geben darf. Ich finde schon, dass man Gedanken nicht immer nur wegschieben darf, aber man kann sie ja auch anschauen und verabschieden. Wie viel Raum gebe ich dem Ganzen?
Ja, da schau, das sind wir jetzt gerade passenderweise. Hast du Angst und wenn ja, vor was am meisten? Ich meine, vielleicht hast du auch gar keine Angst mehr, weil du hast jetzt eh schon so viele Dinge erlebt, wovor die meisten Menschen Angst haben. Sowas wie eben, dass deine Liebsten krank werden.
Also vor dem habe ich auch keine Angst, also nicht mehr Angst. Was bestimmt komisch ist, und das sage ich zu meiner Mama auch, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mama. Ich glaube, das wird mit einer der beschissensten Tage in meinem Leben, wenn ich stirb. Das glaube ich schon. Aber, also man kommt dem nicht aus. So war das bei der Geburt von der Sophie. Jeder hat immer, ah, Geburt. Und dann denke ich immer, ich kann dem nicht weglaufen. Ich entkomme dem ja nicht. Das Kind muss raus, ob ich jetzt nur 5 Kilometer laufe oder nicht. Ich komme nicht weg von dem. Ich muss da durch. Und ich glaube, so muss man auch durch die schweren Tage durch. Das habe ich bei der Sophie jetzt auch gemerkt. Die Welt dreht sich einfach weiter. Auch so schwarz und so dunkel es in einem Moment ist, scheint trotzdem die Sonne. Und du denkst ja, du blöde Sonne, warum scheinst du heute? Und in 2 Wochen kann sie wieder genießen. Also die Welt dreht sich ja weiter und man entkommt dem allem nicht. Bei uns waren dann 5 Leute im Dorf schwanger und ich habe mir das immer auf dem Sprungbrett vorgestellt. Die hat ihr Kind gekriegt, die ist gesprungen. Und man rutscht immer so nach und irgendwann stehst du selber davor. Und so glaube ich es auch. Man hört da stirbt der. Und irgendwann sind es halt deine Eltern. Aber ich sehe das nicht mehr so. Natürlich bin ich traurig auf jeden Fall, aber ich bin auch dankbar, wie viel Zeit ich mit ihnen hatte. Ja, und bei uns vor 3 Wochen ist ein Mann, der schon am Abend eingeschlafen hat, am nächsten Tag hat einfach nicht mehr aufgewacht. Der war 44, wo ich mir denke, es kann so schnell gehen. Nutzt die Tage. Natürlich rege ich mich auch manchmal auf. Aber in Summe endlich unter dem Strich, finde ich, kann man jeden Tag sein Obisches immer was Positives sehen. Sei nur ein Lachen, auch im Krankenhaus. Ich sage auch, wir hatten nicht, es war jetzt keine schwarze Zeit in unserem Leben, gar nicht. Ich sehe es als geschenkte, intensive Zeit mit meiner Tochter. Die hätte ich vorher nie gehabt. Weil ich 4 Tage die Woche arbeiten war. Und so intensiv werden wir nie wieder sein. Und das hat unsere Beziehung auch gestärkt. Also natürlich hatten wir das vorher auch, aber viel mehr.
Was kostet dich am meisten Überwindung?
Boah, mich am meisten Überwindung kostet, wenn man mich lobt. Das kann ich gar nicht. Oder mir ein Kompliment macht.
Annehmen.
Ja, kann ich ganz schlecht umgehen.
Würdest du das denn nicht einmal dann mal gern anschauen?
Na, das will ich es wegschieben.
Ja, aber warum denn?
Nein, ich kann es nicht.
Ja, aber woher kommt das? War das schon immer so?
Nee, weiß ich nicht. Oh Gott.
Als Kind, wenn du gelobt wurdest, ich kann dich verstehen, weil das ging mir auch sehr lange so. Und es hat jetzt, ich schätze mal so, komm mal in mein Alter, dann wird sich das wieder regeln.
Gut, ich habe ein paar Jahre.
Hey, come on. So alt bin ich jetzt auch noch nicht.
Was ich schon gelernt habe, dass ich sage, ich weiß, was ich gut kann.
Vor dir selber.
Ja, genau.
Aber wenn jemand anderes sagt, hey, das hast du so gut gemacht. Also auch jetzt, wenn sowas wäre wie, boah, hast du den Kuchen lecker gemacht.
Ah ja, ich habe bloß einen Kuchen, würde ich sagen. Und was ich auch nicht, ja, geduldig sein. Das kann ich nicht. Aber das habe ich durch die Therapie auch lernen müssen bei der Sophie. Das habe ich ja fast ganz gut gelernt. Man kann nichts vorwärts schieben. Und wenn es heißt, noch 10 Chemos geplant, übermorgen, morgen und 3 Wochen, dann ist es vorbei. Naja, es dauert so lange, wie es dauert. Das läuft, wie es läuft. Ob ich jetzt total fickrig auf dem Stuhl sitze oder ungeduldig bin, das geht nicht. Das läuft, wie es läuft. Ich kann nichts vorantreiben. Da habe ich mich auch in Geduld geübt. Aber wie hast du dein gelernt, Komplimente anzunehmen?
Ich habe tatsächlich erstmal aktiv versucht, wenn mir jemand sowas sagt, das wahrzunehmen, wie unangenehm mir das ist. Und dann zu versuchen, einfach mal nur Danke zu sagen.
Gut.
Danke.
Ja, schwierig, was gleich sofort. Ja,
aber das ist, damit fängt es halt an. Oder natürlich auch, wodurch ich das gelernt habe, durch die Arbeit als Clown. Weil ich kriege ja tatsächlich eine unmittelbare Reaktion, wenn jemand über mich lacht. Und dann kann ich auch wirklich sagen, ob es stimmt. Ich fühle es ja dann.
Ja,
ob das wirklich jetzt ernst gemeint ist, dass jemand sich bei mir bedankt, dass ich jetzt da war.
Ja, genau.
Ich glaube, durch diese Arbeit habe ich das erst so wirklich annehmen können. Ja. Jetzt, wo ich selber drüber spreche. Und Kinder sind eh das ehrlichste und auch das grausamste Publikum, gerade auch für Clowns.
Ja, glaube ich sofort. Dann finden sie halt mal was nicht lustig. Und genau. Du denkst ja, wow, voll. Und
ja, und vor allem erwischen die einen einfach relativ schnell dabei, wenn man selber nicht so richtig bei der Sache ist.
Ja. Und manche Sachen, wo man vielleicht selber denkt, wow, so banal, bleiben den Kindern so lange in Erinnerung. Mhm. Das denke ich nur bei der Sophie mit der Henriette. Heißt sie? Henriette?
Nee. Also Hannelore.
Ah ja, Hannelore.
Hannelore.
Ja. Immer wieder ploppt sowas auf, wo man denkt selber, das ist so banal. Also wirklich banal. Nee, gar nicht.
Aber das ist auch, worüber ich auch immer noch überrascht bin. Sowas wie auch bei Sophie, dass sie dann, ist das mit der 3, dass der Schlaube nicht bis 3 zählen kann oder die 3 mal auslässt und sowas. Das halt irgendwann mal spontan, völlig ohne Hintergedanken entstanden ist und das aber bleibt. Das ist dann die Kunst von einem Klinikclown, dass er sich an das aber auch erinnert.
Ja, genau. Und da bewundere ich euch eh sehr. Wahnsinn. Und die Cousine bist du nun, die Katze nun. Und das macht's auch aus und das macht die Beziehungsebene aber auch aus. Und das ist wie Familie dann, wie Heimkommen.
Wenn du jetzt dir begegnen würdest, als du 10 Jahre alt warst, was würdest du dir jetzt sagen?
Mach alles genauso, wie ich es gemacht habe. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, ja, lass es so weiterlaufen, weil dann kommst du an den Punkt, wo ich jetzt bin und jetzt bin ich glücklich. Genießt unbeschwert sein. Früher hat man von Wochenende, oder ich habe von Wochenende zu Wochenende gelebt. Wo ist die Party? Wer fährt? Kann ich was trinken oder nicht? Ja, voll. Das fand ich schon schön. Und je älter man wird, desto ernster wird das Leben und halt desto mehr Verantwortung muss man übernehmen und man muss irgendwie groß sein. Ja, genießt die Kindheit auf Teufel komm raus. Ich bin auch bei Kindern oft so, dass sie lieber nochmal ein Kindergartenjahr geschenkt kriegen. Also die Kindheit, dieser Grundstock, der da gelegt wird und diese Unbeschwertheit ausnutzen bis zum geht nicht mehr.
Kollidiert es dann mit der Vorstellung, was Sophie jetzt in ihrer Kindheit erlebt hat für dich? Oder zählt es da trotzdem auch dazu, weil sie auch innerhalb ihres Rahmens Kind sein durfte?
Ja, sie war trotzdem nur Kind. Trotz dieser Krankheit. Auf jeden Fall ist sie nur Kind. Was ich vorher noch sagen wollte, das fand ich so nett, wo du gesagt hast, mit den Kuscheltieren mal nachfragen. Und dann war zuerst auf, Mama, der Jakob hat Bauchweh. Dann sag ich, oh, der Jakob hat Bauchweh. Hast du auch Bauchweh? Du meinst immer, dass ich das habe, wenn das der Jakob hat. Dann sage ich, ja, Sophie, stimmt, weil ich denke mir immer, du willst mir durch den Jakob was sagen. Nee, Mama.
Nee, es ist einfach nur mal so, dass der Jakob auch mal alleine im Bauch geht. Ja, genau.
Vor allem, wo ich mir denke, wow, wie schlau bist du eigentlich? Manchmal staune ich über ihre Intelligenz, wo ich mir denke, Wahnsinn. Oder die kann auch zu mir sagen, Mama, mach dir doch nicht immer so viele Sorgen. Es läuft. Sie ist so in ihrem Ich wieder ankommen.
Schön.
Und von denen muss man sich immer eine Scheibe abschneiden. Die leben einfach, diese leben so sehr im Jetzt und das müssen wir auch tun. Unbedingt. Jeden Tag voll ausleben.
Hast du das irgendwann dann betrauert, diese Tatsache, dass du gemerkt hast, dass du gar nicht mehr unbeschwert so wie ein Kind sein kannst?
Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, ja. Heute sage ich, ich bin wieder ein Stück weit so. Durch einfach jede bittere Erfahrung bin ich wieder mehr so worden. Mir ist morgen scheißegal. Was gestern war, ist mir scheißegal. Oder? Ich lebe heute. Und ich lebe jeden Moment.
Ich habe jetzt gerade so ein Bild, da ist so ein Berg und man geht da hoch und geht es wieder runter. Und der Anfang vom Berg ist dieses Unbeschwerte und da wird es irgendwie immer steiler und dann oben sind so die größten Lebenskrisen, die man hat. Und man fällt halt dann quasi runter, aber kommt dann wieder unten an beim Unbeschwerten sein, eigentlich. Trotzdem schaffen manche die Kurve nicht.
Ich glaube, ich stehe beim Runterweg auf Etappen. Jeder Schicksal ist eine Etappe. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, naja, wenn wir uns jetzt nur trennen würden, habe ich zu ihm gesagt, wäre mal ganz schön blöd. Was wir schon alles dann durchgemacht haben, eigentlich kann uns keiner mehr was anhaben. Ich glaube, wir sind wirklich ganz unten angekommen.
Ich freue mich so, dass ihr wirklich ganz unten angekommen seid.
Danke. Und es ist nicht mal dunkel unten, muss ich sagen. Nee, überhaupt nicht. Wir liegen auf so einer grünen Wiese.
Was ist Tod für dich? Oder was löst Tod in dir aus?
Tod ist erstmal für mich endlich, wenn man seinen Körper verlässt. Dann habe ich mir vor unserem Gespräch natürlich auch Gedanken gemacht.
Hast du dich vorbereitet?
Ja, ich wollte Hausaufgaben machen.
Hast du keine Liste? Also ich meine, das muss ich dir jetzt hoch anrechnen, dass wir nichts abliest?
Nee, so? Gar nichts. Da ich ja alle deine Interviews auch gehört habe, so, ich habe noch nie einen Toten gesehen. Das würde ich gerne mal. Da wäre ich echt mal neugierig. Was ich ja auch da spannend finde, eben dass halt zuerst die Toten starre, dass man so starr ist und dass man dann wieder beweglich wird. Und ich glaube, in diesen Stadien, was da der Körper durchlebt, erlebt auch die Seele was. Also das glaube ich schon.
Du hast an Hospizarbeit mal gedacht, da wäre es bestimmt auch gut.
Ja.
Nee, ich möchte jetzt kein Kompliment machen. Nee. Bin ich weit von entfernt.
Ja, echt mal. Ich mache mal ganz weit so rein hier. Ich habe es auch gar nicht gehört. Oh Gott. Ja, voll. Also sowas hat mich wirklich immer schon fasziniert.
Für dich ist also Tod endlich und was noch?
Ah ja, also nur für den Körper endlich.
Macht's dir Angst?
Ja, da kommen wieder meine Sachen von Anfang. Ja, nicht mehr den Sommer erleben, nicht mehr den Winter. Also solche Sachen.
Nimmer Haare waschen
können. Ja, genau. So endlich sehen. Also endlich vom Körper, aber nicht endlich von der Seele. Und eigentlich glaube ich nicht direkt an Wiedergeburt, aber ich finde, manchmal habe ich schon so Situationen, wo ich mir denke, hoppla, da war ich ja schon mal drin gesteckt. Also vielleicht glaube ich schon, dass man wieder auf die Erde kommt.
Also wo du so Déjà-vus hast.
Ja, genau. Wir haben hier schon irgendwie einen Auftrag oder irgendwas zu erfüllen auf der Erde oder lernen. Oder ich glaube, manche Leute, die leben halt und manche haben die Kraft für Höheres, für höhere Ebenen, die mehr schaffen auf der Welt. Was heißt auch, also nicht schaffen, sondern mehr erschaffen auf der Welt. Mehr Leute oder mehr die Menschheit irgendwie lenken oder Bewusstsein machen für eine andere Ebene. Manche sind dafür gemacht und offen und feinfühlig und da kommt es auch an einen ran. Manche sind, ich will nicht sagen sachlich, aber ich glaube schon, dass die viel emotionaler sind, die Leute dann Vorsprung haben, ich weiß nicht, aber an die kommt man, glaube ich, eher ran.
So, jetzt habe ich Speedfragen und dann sind wir fertig. Vervollständige den Satz.
Was ich auch noch echt, ich habe echt gedacht, das wird total schwer, das Gespräch. Boah, Tod, jetzt reden wir mal so lange über den Tod.
Echt, jetzt hast du aber doch alle Interviews schon mal gehört von Frau
Endlich. Ja, und das habe ich ja immer bewundert, muss ich auch. Bitte nicht rausschneiden.
Also ist das übersteuert, wenn du so reinsprichst, dann übersteuert.
Das habe ich immer bewundert, weil das immer total locker war. Und das ist wirklich so.
Ja, aber ich denke mir dann, warum ist es eigentlich nicht so? Das verstehe ich nicht. Warum eben das nicht bei allen Menschen so ist? Mhm. Ich kann mich nur noch halt dunkel dran erinnern, wie es bei mir früher war, weil ich war ja auch, ich konnte überhaupt nicht über Tod reden, gar nicht.
Ja.
Das war für mich Geschäft. Das bedeutete, dass meine Eltern jetzt noch mehr Arbeit haben als eh schon.
Ja, ja.
Und sonst nichts.
Erst, glaube ich. Wir haben noch gar nicht angefangen, gell?
Nee. Aber du mir jetzt gerade ein Kompliment gemacht hast. Also vielen Dank für das Kompliment. Ja. Hörst du das?
Jetzt habe ich gerade gedacht, ey, was habe ich dir für ein Kompliment gemacht?
Hast du selber schon vergessen?
Ja. Oh Gott.
Ach, ja. Ich finde dich schon nett, Petra.
Ich denke auch.
Das kannst du aber annehmen, oder? Sowas.
Ja, das kann ich annehmen. Okay. Ich hab geübt.
Gut. Also vervollständige den Satz. Zum Lachen bringt mich.
Zum Lachen bringt mich die Lache meiner Tochter. Ihr Lachen ist Musik in meinen Ohren. Ich liebe das, wenn sie lacht. Und sie kittert wirklich, und das ist so lustig. Ja, sie bringt mich zum Lachen.
Also sie bringt mich auch zum Lachen. Eines meiner Alltagsrituale ist.
Das mache ich jeden Tag gleich. Boah, ich würde ja sagen, auf dem Klo meine WhatsApp-Nachrichten lesen, gell? Aber das
ja, ist man muss es ja jetzt auch nicht immer so gefühlstief machen.
Ja, genau. Wir bleiben jetzt einfach ganz sachlich. Ja, mein Ritual ist wirklich jeden Tag meine Mama anrufen. Das mache ich wirklich jeden Tag. Ich nutze die Lebenszeit.
Einer meiner Schwächen ist. Oh, warte, das muss ich jetzt nochmal sagen, das war jetzt mein Bauch. Einer meiner Schwächen ist.
Das war mal heiß, ich kann keine Komplimente annehmen. Hast gar nicht deinen Bauch übersetzen
stimmt,
können.
Ja. Das stimmt. Also eines deiner Schwächen ist.
Ich kann keine Komplimente annehmen.
Du bist aber kein hoffnungsloser Fall. Das könnte noch was werden.
Ja, in kleinen Schritten könnte es was
werden. Ja, du musst jetzt nicht gleich alles super.
Also eben.
Eine meiner Stärken ist?
Geschichten erzählen, das kann ich gut.
Deine Tochter?
Ja.
Oder
meinem Mann erzähle ich Geschichten. Nein, meiner Tochter. Und vorlesen. Ich liebe vorlesen und ich liebe basteln. Meine Tochter leider nicht, aber ich.
Mein Leben ist bisher?
Eine wilde Achterbahnfahrt. So würde ich es beschreiben.
Und am meisten mag ich an mir?
Das ist die blödste Frage. Hast du noch eine andere Frage?
Warte. Nee.
Ach, Mensch, was mag ich am liebsten an mir?
Jetzt hast du ja echt der Vorteil, den du hattest im Vergleich zu eigentlich fast allen anderen. Das weißt du ja schon, dass die Frage kommt. Und ich habe ja auch schon oft gesagt, dass das die schwierigste Frage ist.
Ja.
Und trotzdem ist dann, wenn die Frage einem gestellt wird, weil es geht mir ja auch so.
Ja.
Ich frage mich das ja selber auch eigentlich fast jeden Tag. Das ist eines meiner Alltagsrituale, dass ich mich selber frage, was mag ich eigentlich an mir?
Das ist gut.
Und es ist immer wieder schwer.
Voll. Ja, man muss das ja so schnell beantworten. Das sind ja die Speech-Fragen.
Ja, eben.
Eben.
Also, aber auch da merkt man, dass ich einfach überhaupt nicht wirklich Speed frage, weil ich ja immer noch dazwischen quatsch. Bis auf meine noch recht Sonja, da ging es wirklich schnell.
Es muss ja nichts Körperliches sein, oder? Nein, weißt du was? Ja doch, körperlich mag ich meine Zehen. Die sind wie... Also der Größte ist der Größte und dann geht es immer so nacheinander runter. Ich habe keinen zweiten Zeh, der länger ist wie der große Zeh.
Schau,
manche Leute.
Wie war es jetzt für dich? Jetzt sind wir nämlich eigentlich auch am Ende.
Cool. Super gut.
Ja.
Ja.
Gibt's noch was, was dir einfällt jetzt?
Ja, meine, also Kernaussage zusammenfassend nach 3 Stunden.
Das ist doch auch mal gut, ja?
Ich fasse es mal noch schnell zusammen.
Dann ist es vielleicht der kürzeste Podcast, den ich jetzt schneiden werde.
Genau,
weil dann nehme ich nur die Quintessenz von dir.
Ja, genau, super. Also, man kommt aus der Scheiße nicht raus. Man muss jeden Tag weiterlaufen. Und es wird gut. Man darf nie die Hoffnung aufgeben. Und man darf sich da auch nie so ganz runterziehen lassen. Natürlich ist man vor jeder Vorsorgeuntersuchung bei Martin bin ich nervös, es geht immer weiter und man darf sich dann nicht kaputt machen lassen. Man kann es ganz gut dann wieder in eine Schublade schieben und dann wieder die Zeit nutzen, die man hat. Unbedingt.
Was mir jetzt noch einfällt, was sind deine Kraftquellen? Also woraus schöpfst du Kraft? Gut, du sagst das Lachen oder deine Tochter natürlich.
Ja.
Und was ist, gibt es noch was, wo du weißt, okay, wenn ich das mache, das tut mir gut, das ist meins?
Die Arbeit mit den Kindern.
Als Erzieherin?
Ja.
Oder auch in der Gemeinde.
Oh, beides, genau, auch in der Gemeinde. Mhm. Ich glaube, was man den Kindern am meisten geben kann, ist einfach die Zeit mit ihnen. Ich spiele mit ihr, ich nehme mir die Zeit. Ich brauche kein Ballett und ich brauche kein Kinderturnen. Natürlich muss man sein Kind nach den Neigungen fördern, auf jeden Fall. So viel geht auch reiten. Aber die Zeit mit den Kindern, das ist das Allerwichtigste. Und das würde ich denen alle geben. Zeit zum Spielen, Zeit zum Kind sein. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Dann können sie wachsen in ihrer Persönlichkeit, können sie das Soziale festigen und dann bin ich fit für eine Schule. Ich bin nicht fit für eine Schule, wenn ich alle Buchstaben kann. Ja, und doch einfach, ja, Gespräche. Ja, die Zeit nehmen und die Zeit nehmen auch für andere und für sich selber. Nicht vergessen. Und zusammenhalten und immer miteinander reden. Reden, reden, reden. Das ist der Schlüssel zum Glück. Ich habe zu Martin gesagt, wenn wir nur mal miteinander schwätzen, haben wir eh schon verloren. Dann ist aus, dann ist eine Beziehung am Ende.
So, dann wünsche ich dir und deinen Lieben ein schönes weiteres Leben.
Danke.
Cool.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die bisher gespendet haben und dadurch die Arbeit von Frau Endlich aufrechterhalten. Wirklich, ich bin total gerührt und heute geht ein herzliches Vergeltgott an Jutta, Christian, Regina und Bettina. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr die Arbeit von Frau Endlich unterstützen wollt, dann geht auf die Seite frauendlich.de. Rechts unten gibt es die Möglichkeit, eine Kleinigkeit oder auch Großigkeit zu spenden. Ansonsten redet miteinander, teilt euch mit, erzählt eurem Umfeld von Frau Endlich, euren Familien, Freunden, auch Fremden, egal, sprecht über die Endlichkeit endlich, denn das ist der Schlüssel zu noch mehr Lebendigkeit. Lebt wohl!